Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Diesmal nicht nur für rechtliche Betreuer, sondern auch für andere Gewerke interessant. Aber dazu komme ich später dann etwas genauer. Bevor wir beginnen, möchte ich auch an dieser Stelle nochmal auf den Betreut-Stammtisch hinweisen. Der Stammtisch ist eine Zusammenkunft von interessierten Betreuern, bei denen wir uns Themen anschauen, die quasi Sie oder die euch bewegen. Wir sind schon beim Du, nämlich beim Stammtisch. Das lässt sich dann einfach besser handhaben. Das heißt, das, was euch im täglichen Leben bewegt und was ihr an Fragen habt, könnt ihr dort stellen und bekommt dann von alten Hasen, die dabei sind, oder von anderen Kollegen, die vielleicht dasselbe schon erlebt haben, Antworten. Denn nach meinem Motto, es reicht, wenn einer von uns den Fehler macht, die anderen können ja daraus lernen. Stammtisch ist wieder am 17.03.2022. Und zwar um 16 Uhr. Eine Woche vorher gibt es eine kurze E-Mail von mir. Und da rufe ich nochmal auf zu Fällen, die eingereicht werden können. Und eine Woche drauf, ja, ist dann der Stammtisch. Und am Dienstag vor dem Stammtisch schicke ich dann den Link rum, damit sich auch alle anmelden können. Bitte achtet auch darauf, wenn ihr beim Stammtisch angemeldet seid, in dem Spam-Ordner nachzuschauen. Vielleicht ist ja denn dort die E-Mail versteckt, falls ihr sie bis Mittwochmittag immer noch nicht bekommen habt. Ansonsten einfach nochmal anschreiben und dann schicke ich den Link nochmal raus, individuell raus. Genau. So viel dazu, das zum Stammtisch, aber wir wollen ja heute nicht über den Stammtisch reden. Nein, wir sprechen heute über die Sperrzeit. Wir schauen uns das SGB 3 an. Das Ganze läuft unter der Kategorie Basics, weil es Basics sind, die man eigentlich als Betreuer wissen müsste, welchen Anspruch Betreute haben nach dem SGB 3, SGB 2, SGB 12, SGB 9. Da bin ich mir der Meinung, dass das, was wir jetzt oder was wir kurz andeuten, weil mehr kann man es, glaube ich, jetzt nicht nennen, dass auf jeden Fall das wichtig ist zu wissen. Denn, und damit sind wir schon mittendrin in der Materie, das Arbeitslosengeld ist das, was natürlich, wenn jemand den Job verliert, als erstes in Frage kommt. Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, er ist jetzt nicht krankheitsbedingt ausgeschieden, weil dann gibt es eventuell noch andere Punkte. Gehen wir einfach von einer Kündigung aus nach 20 Jahren Betriebszugehörigkeit, dann reden wir als erstes über das Arbeitslosengeld 1. Und das ist der Hauptgrund, weshalb ich überhaupt auf dieses Thema kam, ist die Sperrzeit im Rahmen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Das ist wieder ein Thema, was so ganz langsam jetzt auch so ein bisschen durch die Literatur oder beziehungsweise auch durch die Heime wabert. Was ist eigentlich, wenn ich nicht geimpft bin oder meinen Impfstatus nicht nennen will, beziehungsweise wahrscheinlich eher, denn dass ich nicht geimpft bin und jetzt dann nicht mehr arbeiten kann am 15.03. Und genau diese Frage schauen wir uns heute an. Gibt es denn einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1, der ungekürzt ist? Weil, und da gucken wir uns auch nochmal, es gibt immer die Möglichkeit, dass es eine Sperrzeit gibt, wenn jemand verhaltenswidrig den Job verloren hat. Aber eins nach dem anderen. Starten wir als erstes mit der Frage Arbeitslosengeld. Wo ist das geregelt? Arbeitslosengeld 1 ist geregelt im SGB Römisch 3. Und hier ist es vor allem die Norm des 137 SGB 3, der sagt, Anspruch auf Arbeitslosengeld hat bei Arbeitslosigkeit, wer erstens arbeitslos ist, sich gemeldet hat und die Anwartschaftszeiten erfüllt hat. Das sind die drei Punkte, 137, SGB III, die erfüllt sein müssen. Das heißt, er muss arbeitslos sein, er muss ja im Prinzip sich gemeldet haben und die Anwartschaftszeiten, das heißt, er muss eine gewisse Zeit gearbeitet haben. Bleiben wir jetzt bei unserem Beispiel. Wir haben jetzt eine Pflegekraft und aus gegebenem Anlass möchte ich das gerne nehmen, die seit 20 Jahren in einer Heimeinrichtung tätig ist, dann ja, würde die im Zweifel erstmal theoretisch alle drei Möglichkeiten erfüllen können. Die Anwartschaftszeiten würden dann bei ihr auf jeden Fall erfüllt sein. Die lassen wir jetzt mal weg, da gibt es ganz teilweise komische Berechnungen. Wir gehen mal davon aus, dass es einen Grundanspruch nach einem Jahr gibt, der auch teilweise bekannt ist, teilweise auch schon früher, aber wir gehen davon aus, wenn jemand 20 Jahre gearbeitet hat, dann gibt es auch einen Arbeitslosengeld 1-Anspruch. Weil bei uns geht es ja heute in dem Thema oder in der Folge um die Sperrzeiten. Was hat mich eigentlich bewogen, mit dieser Thematik mich zu beschäftigen? Das war ganz einfach. Es war ein Beitrag in der NZS, also die neue Zeitschrift für Sozialrecht. Und dort hat sich der Juniorprofessor Dr. Stefan Gräf von der Uni Konstanz, der hat sich mit dem Thema beschäftigt und hat dazu einen sehr, sehr guten Aufsatz geschrieben, dass die Infos gibt es in den Shownotes, wo man diesen Aufsatz findet. Sehr gut aus meiner Sicht festgestellt und die Sachen beleuchtet. Und das fand ich auf jeden Fall als Aufhänger dafür ganz gut, weil es wahrscheinlich jetzt wirklich viele auch unserer Hörer, die aus dem Pflegebereich auch kommen, dann betreffen wird oder die es könnte da Interesse einfach geben, das zu wissen. Vielleicht vorab noch ein paar Worte zum Thema Impfen, beziehungsweise zur Impfpflicht. Aus meiner Sicht kommt dieses Gesetz viel, viel zu spät. Es hat keine Akzeptanz mehr in der Bevölkerung, vor allem auch nicht unter den Pflegekräften. Und es wird dadurch relativ viele Versuche geben, sich hiergegen zu wehren, um diese Impfpflicht nicht erfüllen zu müssen. Ich denke mal, wenn das Ganze ein halbes, dreiviertel Jahr früher gekommen wäre, dann wären die Impfbereitschaft auch höher. Und da kann man jetzt immer nur noch auch auf die einschlägigen Medien verweisen, die natürlich sagen, was wirklich von den Pflegekräften geleistet wird und wenn man ihnen jetzt dann noch sagt, okay, also das ist toll, was du jetzt anderthalb Jahre hier für eine Arbeit geleistet hast unter den Umständen und wenn du jetzt nicht geimpft bist, tja, dann bist du halt raus. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Das muss man, ich stehe so ein bisschen dazwischen, zwischen beiden Lagern. Ich kann natürlich die Impfpflicht oder die Intention, die dahinter steht, dem Schutz der Betroffenen, die ja im Zweifel, wie es so schön heißt, vulnerable Gruppen sind, die geschützt werden müssen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist auf jeden Fall notwendig und auf der anderen Seite natürlich auch Personengruppen, die in den Bereichen ja Jahrzehnte und Jahre lang arbeiten und vielleicht auch berechtigte Befürchtungen haben aufgrund Vorerfahrungen im eigenen Krankheitsverlauf, um dies Ganze nicht zu tun. Und sie verlieren jetzt ihren Job einfach oder können ihrem Job nicht mehr nachgehen, weil mit dem Rasenmäher dann diese Impfpflicht halt eingeführt wird. Es ist ein schwieriges Feld. Ich finde, man muss da wirklich sehr, sehr sanft vorgehen und wirklich auf beide Seiten sehen. Ich kann vielleicht am Ende noch was zu den Einschätzungen sagen, wenn wir dann dazu kommen, wie es vermutlich dann am Ende aussehen wird. Jedenfalls meine Vermutung kann ich ja da mal in den Raum stellen. Aber zurück zum Thema, das war jetzt ein kleiner Exkurs, wir kommen zurück zum Thema, weil wir sind ja eigentlich bei den Sperrzeiten. Sperrzeit, also nochmal zurück, 137 SGB III sagt Arbeitslosigkeit. Wann ist jemand arbeitslos? Und das sagt 138 und zwar wird da darauf abgestellt, dass jemand arbeitslos ist, wer Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin ist und nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Das heißt, es bedarf einer Beschäftigungslosigkeit. Doch dies tritt nicht erst dann ein, wenn jemand quasi gekündigt ist, sondern es könnte auch bereits vorliegen, die Beschäftigungslosigkeit, wenn jemand gar nicht mehr arbeiten darf. Das heißt, hat keinen 2G-Nachweis und kann dadurch nicht mehr die Tätigkeit ausüben. So, dann entfällt der Anspruch, um es ganz kurz abzuhandeln, kann der Arbeitnehmer nicht mehr leisten, seinen Job nachgehen, weil er gehindert ist aufgrund des Infektionsschutzgesetzes. Dann entfällt natürlich auch die Verpflichtung zur Gegenleistung. Das heißt, keine Kohle. Wenn es keine Kohle gibt, dann ist auch die Frage, okay, beziehungsweise nicht, wenn es kein Geld gibt, aber wenn er jetzt halt seine Arbeitskraft nicht anbieten darf in dem Sinne, ja, dann ist er auch ohne Beschäftigung. Und dann ist er halt auch nach dem Gesetzestext her als beschäftigungslos schon anzusehen. Das heißt, er ist zwar noch in Lohn und Brot, aber schon beschäftigungslos im Sinne des SGB III. Ist jetzt eher eine Spielart, also möchte ich nicht weiter darauf eingehen, aber darüber kann man dann schon nachdenken. Das heißt, die Voraussetzungen sind dann schon gegeben. Das heißt, man könnte theoretisch direkt den Antrag stellen und müsste dann, also man müsste sich also dann arbeitslos melden, weil man ja beschäftigungslos ist und im Anschluss dann noch die Anwartschaftszeiten erfüllen. So, dann, aber das Hauptthema ist ja des heutigen Podcasts, da geht es um Sperrzeiten. Und die Sperrzeiten, die sind im 159 SGB III geregelt. Also, ich trage mal vor, hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer sich versicherungswidrig verhalten, ohne dafür einen wichtigen Grund zu haben, ruht der Anspruch für die Dauer einer Sperrzeit. So. Viele Begriffe drin, was müssen wir uns merken? Wir müssen uns merken, versicherungswidriges Verhalten, wir müssen uns merken, wichtiger Grund und wir müssen uns merken, ruht der Anspruch für Sperrzeit. Gut, jetzt die erste Frage, die Sie sich natürlich stellen, ist versicherungswidriges Verhalten. Und Satz 2 geht direkt weiter, versicherungswidriges Verhalten liegt vor, wenn. Und nun gibt es eine Reihe an Möglichkeiten, die eintreten können, dass es natürlich ein versicherungswidriges Verhalten gibt. So, wann ist das natürlich der Fall? Also der erste Fall ist, dass der Arbeitnehmer sagt, okay, eine sogenannte Eigenlösung vom Vertrag, dann haben wir unproblematisch den Fall, dass jemand versicherungswidrig handelt. Das heißt, bevor ich überhaupt jetzt dann in die Bredouille komme, den Schein vorzuzeigen, kündige ich schon mal. Das würde eine Eigenkündigung sein und hier hätten wir dann ein versicherungswidriges Verhalten. Die zweite Variante ist natürlich, dass ich sage, okay, ich sitze das aus. Das heißt, dass man sagt, das Lösen von diesem Vertrag, also ich tue einfach nichts. Also das Beschäftigungsverhältnis läuft weiter und ich tue einfach nichts. Und in diesem Fall entsteht eine Pattsituation. Denn, und das sagt auch dann die Rechtsprechung, dass man durch Nichtstun, also durch die Nichtimpfung in diesem Fall oder eine Nichtvorlage eines Nachweises, ergibt sich noch keine Eigenlösung. Also der Begriff Eigenlösung, selbstständiges Lösen oder eigenes Lösen von diesem Vertrag. Genau. Also das liegt nicht vor. Und das, und so sagt Gräf in seinem Beitrag, wären wahrscheinlich die größten Konstellationen, die umstritten sind. Das heißt, man muss dann gucken, bei bloßer Passivität ist es natürlich, kann man keinen Vorwurf machen. Das heißt, wenn jemand jetzt einfach sagt, okay, ich setze die Sache aus, ich bleibe jetzt angestellt, kriege zwar kein Geld, lebt von meinen Rücklagen, weil, wenn er in dem Moment, wo man sich arbeitslos meldet, hätten wir eher das Problem, dass darin wieder eine Eigenlösung gesehen werden kann. Also das ist rechtlich auch relativ unumstritten. Aber wenn er sagt, okay, ich sitze das Ganze noch einen Moment aus, dann kann man ihm hieraus kein versicherungswidriges Verhalten vorwerfen. Genau, das ist jetzt die zweite Lösung. Man tut nichts. Und die dritte Lösung ist die Kündigung durch den Arbeitgeber. Und das ist natürlich dann die Konstellation, die vermutlich am häufigsten auftreten wird. Für alle SGB-III-Junkies, das ist § 159 Absatz 1 Satz 2 Variante 2 SGB-III. Dort ergeben sich dann, also daraus ergibt sich die Lösung durch den Arbeitgeber. Und hier gibt es natürlich jetzt die verschiedensten Varianten. Also was ein versicherungswidriges Verhalten auslösen kann. Das eine ist, und das ist auch mehrfach vorgekommen und aus meiner Sicht kann es da gar keine Sperrzeiten, lang genug Sperrzeiten geben. Das ist die Vorlage eines gefälschten Nachweises oder der Fälschungsverdacht. Also in dem Fall, wenn das wirklich denn der Fall ist, dann muss es auch eine Sperrzeit geben. Und da ist die angekündigte Sperrzeit aus meiner Sicht sogar viel zu kurz. Also Schummeln ist doof. Das macht man nicht. Und dementsprechend halte ich da auch eine Sperrzeit vollkommen für gerechtfertigt. Das sehen die Gerichte halt entsprechend auch so. Wichtig ist halt nur jetzt, und das werden die Knackpunkte sein, wenn der Arbeitgeber halt dann kündigt, im Kern, um das Ganze jetzt nicht so weit arten zu lassen, muss man davon ausgehen, dass eine Kündigung aufgrund fehlender Impfung ein vertragswidriges oder ein versicherungswidriges Verhalten begründet. Das heißt, wenn ein Arbeitgeber kündigt, weil jemand eine Impfung nicht hat oder die Nachweise nicht vorlegt, dann ist hierin ein versicherungswidriges Verhalten zu sehen. Ob das so halten wird, muss man abwarten, aber aus meiner Sicht ist das die Maßgabe, die momentan dann gefahren wird. Ausnahme, beziehungsweise wo man hier jetzt auch schauen muss, ist, natürlich gibt es davon auch Ausnahmen, das sind vor allem Einzelfälle nach Artikel 4 Grundgesetz. Das bedeutet, wenn jemand ernsthafte religiöse Motive hat, was ihm eine Impfung versagt. Hierbei ist allerdings auch zu unterscheiden zwischen wirklich religiösen Motiven und der Schwurbler-Szene. Da muss man natürlich ganz klar sagen, das lässt sich natürlich auch nachprüfen, beziehungsweise wird auch nachgeprüft. Und da muss es schon, muss, glaube ich, eine gewisse Tiefe an Religiosität auch nachgewiesen werden. Wie das gemacht werden soll, lasse ich mal dahingestellt. Auf jeden Fall wäre das auf jeden Fall denn nachzuweisen. Also man kann schon erkennen, dass es da verschiedene Einfallspunkte oder Ansatzpunkte gibt, an denen man kritisieren könnte, beziehungsweise an denen es wahrscheinlich knacken wird, was diese Sperrzeit angeht. Das heißt, wo sind wir jetzt? Wir haben gesagt, es ist ein vertragswidriges Verhalten, was vorliegen muss, und es darf dafür keinen wichtigen Grund geben. Und da kann man jetzt wieder noch diskutieren, was ein wichtiger Grund ist. Wie gesagt, da hatte ich jetzt schon gesagt, der Religionsfreiheit und Glaubensfreiheit kann es eingeschränkt werden. So. Dann gehen wir davon aus, dass wir jetzt das versicherungswidrige Verhalten haben und auch keinen wichtigen Grund dazu haben, dann ist ein Anspruch, denn ruht dieser Anspruch, das heißt, ich bekomme kein Geld für die Zeit für die Dauer der Sperrzeit. Wie lange dauert die Sperrzeit? Das sagt Paragraph 159 Absatz 3. Dort steht, dass die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe 12 Wochen beträgt. So, dann, und jetzt kann man noch überlegen, das heißt, für 12 Wochen gibt es dann keine, also kein ALG 1 und man muss beachten, es wird nicht nach hinten geschoben, sondern es ist quasi verloren. Das andere ist, dass wir dann uns noch anschauen müssen, könnte es eine verkürzte Sperrzeit geben? Das wäre dann so, wenn es auf 6 Wochen sich verringern könnte, wenn es eine besondere Härte bedeuten würde, aber da müssen auch Einzelfälle vorliegen, dass das denn gegeben ist. Da muss man denn individuell gucken. Im Kern kann man also sagen, wer jetzt sich der Impfung verweigert, geht ganz klar in das Risiko, eine Sperrzeit zu kassieren, wenn er seinen Job verliert, beziehungsweise wenn er ja arbeitslos ist, was ja nicht bedeutet, dass im Prinzip sein Job schon gekündigt ist, was wir ja vorhin gesagt haben, muss man an der Stelle einfach so sagen, dass das wahrscheinlich die Konsequenz ist. Natürlich gibt es die Option der Rechtsmittel dagegen und sicherlich wird im Einzelfall auch davon abgesehen werden. Aber so ist jetzt die Hauptleitlinie. Die kann man jetzt auch verstehen mit dem Druck, die jetzt halt auch mit der Impfpflicht dann aufgebaut werden soll, um halt einfach die Impfungen durchzusetzen. Wären sie nur konform, wenn es diese Sperrzeit gibt. Jetzt ist natürlich, und damit kommen wir noch zum Ausblick, momentan habe ich schon das Problem, dass ich Einrichtungen nicht finde, weil die Angst vor dem 15.03. haben, weil sie kein Personal mehr haben. So, und ohne Personal werde ich meine Leute, kriege ich die nicht unter, werde ich nicht los. Das ist ein Problem, wenn da 20% der Leute wegfallen. Und deswegen gibt es natürlich auch Ausnahmeregelungen, dass das Gesundheitsamt in dem Fall sagen kann, nö, du hast zwar keine Impfung oder du hast keinen Nachweis gezeigt, aber wir lassen dich trotzdem arbeiten. Das Infektionsschutzgesetz lässt das zu. Also es geht jetzt runter auf die einzelnen Gesundheitsämter, die das denn entscheiden. Aktuell bei uns im Landkreis ist es so, wenn man eine Corona-Meldung abgibt, ich kann es nur vom Hören sagen, jetzt mitteilen, heißt es, wir können eh nicht mehr nachverfolgen, sagen Sie mal allen Bescheid, dass sie es haben und dann gucken wir mal weiter. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Also das, wenn man denkt oder wenn man sieht, wie überlastet die Gesundheitsämter sind, dann kann man sich vorstellen, was ab 15.03. dann passieren wird. Also meine Vermutung ist, dass auch diese Ausnahmegenehmigung nicht so restriktiv gehandhabt wird, um das System überhaupt am Laufen zu halten. Also das wäre meine Wette, die ich jetzt eingehen würde. Vielleicht hält ja jemand von Ihnen dagegen. Mit Novavax ist jetzt auch ein Argument noch dazugekommen, sich doch impfen zu lassen. Ich denke mal, das wird auch bei vielen Pflegekräften vielleicht dafür sorgen, dass die dann doch noch sagen, okay, dann lasse ich mich überzeugen. Ich habe in einem Unternehmen sogar gesehen, dass es eine Prämie gibt, wer sich impfen lässt. Alles Mittel natürlich, um diese Impfung voranzutreiben, um einfach möglichst viele Personen zu haben, die geimpft sind. Ja, also so viel für das Thema, zum Thema Ruhezeiten oder Sperrzeiten beim Arbeitslosengeld 1 anhand eines sehr, sehr aktuellen Beispiels. Ich hoffe, es war halbwegs verständlich. Ich hoffe, es ist klar, was das jetzt auch bedeutet für die Kräfte, die jetzt sich dagegen entscheiden, dass es natürlich finanzielle Einbußen hat und vielleicht mit ein bisschen Kenntnis, also ein bisschen mehr Kenntnis davon, ja, kann man ja dann vielleicht auch noch anders entscheiden und meldet sich dann doch noch bei seinem Hausarzt und sagt, okay, wie sieht's aus? Ich würde gerne doch noch eine Impfung bekommen. Ja, so viel von mir. Es war wieder schön, dass ich für Sie da sein durfte. Wir hören uns nächste Woche wieder. Lassen Sie es gut gehen und bis dahin. Tschüss.